Ja, ich habe mich also mal lang überlegt, was ich also sagen sollte, was der Herr mir wirklich also im Herz schenkt. Und aber ich möchte euch zuerst eine kurze Geschichte erzählen, die vielleicht also ein bisschen Erklärung geben wird in dem Text, den Walter gelesen hat vorher. Ja, es waren einige Geistlichen, saßen zusammen und unterhielten sich über die Vorzüge der verschiedenen Bibelübersetzungen. Also in Deutschland haben wir also wirklich so eine Fülle, ne? Kann man anders nicht sagen, also in Englisch auch, aber in Deutschland. Und es gab drei verschiedene Positionen und somit genügend Stoff für eine lange Diskussion. Welche Übersetzung ist die beste? Also ich lese seit also 40 Jahren die Luther 84. Ich bin ganz zufrieden damit. Aber es gibt noch anderen. Der erste vertrat die Ansicht, die Luther 1912 Übersetzung wäre die beste. Ja. Der zweite zog die Elbefelder vor. Dieser erschien im Schriftgemäße oder und der ursprünglichen hebräischen und griechischen Text ja näher kommend. Und der dritte hielt die Übersetzung von Schlachter wegen ihrer modernen Sprache für die beste. Und so diskutierten die drei hin und her. Aber es war eine vierte da. Eine vierte saß dabei und sagte nichts. Irgendwann jedoch konnte er sich jedoch nicht mehr aus dem Gespräch heraushalten. Er musste was sagen. Als er aufgefordert wurde, nun auch seine Meinung zu äußern, erklärte er: Ich halte die Übersetzung meiner Mutter für die beste. Die anderen drei waren im höchsten Grad verwundert. Sie fühlten sich ein wenig überfordert. Noch nie hatten sie also von einer Bibelübersetzung gehört, von dieser Bibelübersetzung gehört. Ja, in die entstandene Stille hinein erklärte sich der vierte der anderen drei. Meine Mutter, so sagte er, hat Gottes Wort auf eine wunderbare Weise übersetzt. Sie hat sie ins Leben übersetzt. Und das war die überzeugendste Art, die mir je vorgekommen ist. Ja, ist das nicht schön? Ich habe das leider nicht bekommen, als ich klein Kind war, weil ich bin also mit 28 also zum Glauben gekommen. Aber für die, die also mal also wirklich gläubige Eltern haben, ist das so schön. Ja, die ersten drei Geistlichen verstummten, denn dieser vierte Mann hat das Wesentliche wieder in den Vordergrund gerückt. Ja, es stimmt, die überzeugendste Art, mit Gottes Wort umzugehen, ist es in unserem Leben anzuwenden. Ja, was nützt mir das, wenn das bei mir bleibt, in meinem Kopf, mit meinen Gedanken, aber keine Auswirkung hat? Ja, als Paulus damals durch die Gemeinde zog, also in seinen Dienst, war das auch seine Botschaft gewesen. Ja, der hat das also wirklich so an den Mann nahegebracht, dass sie verstehen könnten. Dass sie nicht hochtheologisch, sondern wirklich da, wirklich davon also mal so eine Nütze haben können, dass sie also mal so wirklich gesegnet und Früchte tragen können. In der Geschichte, die also der Walter gelesen hat, es gibt drei Personen, die man also, und eine Gemeinde. Es gibt der Paulus, der Timotheus, der Epaphroditus und die Gemeinde wahrscheinlich in Kolosser. Ja. Und das sind also mal also auch da in diesen Beziehungen, wollen wir dann sehen, also mal also, was möchte uns Gott uns sagen in dieser Beziehung zwischen Paulus, zwischen Timotheus, Epaphroditus und der Gemeinde in Kolosser. Ja. 4 Jahre war der Paulus im Gefängnis. hat er schon in Gefangenschaft verbracht, ja, in Rom, ja, warum? Ja, wir haben also in unserem Bibelvers von dem Monat, ja, der hat also man also das Wort Gottes weiter verbreitet und dafür wurde er also in Gefängnis gesteckt. Ja, aber die Sorgen Paulus waren nicht seine Gefängnisstrafe, sondern also man also sein Zustand der Gemeinde. Das war ihm wichtig. Ja. Ja, früher hat er selber regelmäßig nach den Rechten geschaut und die Geschwister ermutigt, ja, dass sie also ihr Leben ganz auf Jesus aufrichten können. Aber jetzt kann er das nicht mehr tun. Ja, der war gefangen gehalten, also der musste also ja eine andere Lösung oder andere Lösungen auch finden. Ja. Von daher haben wir also gehört, also da waren zwei Männer, die da waren, Timotheus und Epaphroditus, die vielleicht da auch Hilfe auch geben können. Ja. Und da haben wir also gehört, dass wirklich also Timotheus und Epaphroditus eine sehr große Hilfe für Paulus waren, also im Rom, als er eben gefangen war. Wie schwer ist das, wenn man also in einer Gemeinde ist und man muss sich trennen von wichtigen und treuen Arbeiter, Mitstreiter, die also viel bringen, auch für die Geschwister, die also in Rom waren, dass man sich auch trennen. Das ist auch so etwas, wo man sagen kann, also mir ist das nicht so wichtig. Ich bin nicht so wichtig, aber die Gemeinde ist es wichtig. Sie muss also mal so hören, was, dass wir für sie beten und so weiter. Ja, und der Paulus war bereit, also der Timotheus und dem Epaphroditus nach Kolossa zu senden. Ja. Zwei Männer, welche dort als Vorbilder dienen sollten und denen sie nachreifen sollen. Ja. Die waren also Epaphroditus und Timotheus eine Zeit lang mit Paulus, haben sie mit Sicherheit von ihm gelernt, haben sie ihm geholfen und unterstützt. Und jetzt waren sie reif, dass sie auf dem Weg gehen können. Erstmal die Timotheus wollen wir dann also erstmal sprechen. Ja, es gibt also mal also Briefe, man weiß mehr in der Schrift, in dem Neuen Testament von Timotheus als von Epaphroditus. Ja, das war also mal also von einer jüdischen Mutter und Großmutter und von einem griechischen Vater. Und ja, und Paulus, so wie gesagt, war bereit, also ihn nach Philippi zu senden. Also warum macht er das? Der Paulus wollte unbedingt wissen, wie die Mitglieder der Gemeinde in Philippi noch stehen. Das war ihm wichtig, ja. Den Zustand im Glauben von den Geschwistern in Kolossa. Und sagt er selber, wenn ich den Timotheus schicke, er ist Dienst zu meiner Erquickung. Ja? Die Fürsorge und die Liebe waren die Motivation von Paulus. Ist das so eine Eigenschaft, die wir vielleicht manchmal nicht haben, aber die Fürsorge und die Liebe untereinander, auch wenn wir weit weg sind, also wir denken, also zum Beispiel also von den Geschwistern, die in Ruanda sind, wo der Albert auch wirkt, dass wir dann für sie beten, dass wir in der Liebe hochachten. Ja, und Timotheus war der richtige Mitarbeiter von Paulus für die Durchführung des Auftrages. Also es war, der hat alles gemacht, dass man sehen kann, also jetzt bist du reif, bist du bereit, dahin zu gehen und das für meine Erquickung. Ja, und Timotheus war also das erste Vorbild, die der Paulus von uns vor Augen malt. Ja. Aber der Timotheus, der war auch ein Mensch. Der war kein Supermensch, ne? Kein Superheld. Ja. Aber das ist also so, wie wir uns vorstellen können, wer sollen wir denn senden? Manchmal haben wir Vorstellungen, also wie ein moderner Mensch ausgestattet werden soll, dass er also stark genug ist, dass er wirklich etwas bringen kann vor den Menschen. Ja, vielleicht haben wir also mal also Vorstellungen, wie die moderne Mensch also mal also als Vorbild also sein kann. Muss selbstbewusst, erfolgreich, anerkannt und bekannt. Ich weiß nicht, ob der Timotheus das war. Aber der Timotheus, der hat einen größeren Sieg errungen als diesen Eigenschaft. Selbstbewusst, erfolgreich, anerkannt und bekannt. Manchmal werden wir nicht selbstbewusst, sondern wenn wir auf die Hilfe des Herrn angewiesen sind, dann sind wir also mal da so getragen. Dann vielleicht haben wir noch mehr Zeugnis also vor den Menschen, als wenn wir dann selbst von uns reden würden. Ja. Und ja, der Timotheus hat seine in sein Leben umgesetzt und seine eigenen Vorstellungen für das Dienen des Evangeliums an erster Stelle angestellt. Also nicht also eine menschliche Eigenschaft, sondern also wirklich eine geistliche Eigenschaft. Und das ist also mal so etwas einzigartig, ja. Und bei Timotheus war das Evangelium im Alltag angekommen. Was wir also mal also wirklich am Anfang gesagt haben, es muss auch im Leben umgesetzt werden. Ja. Und da kann man also erkennen, dass bei Timotheus also das Evangelium in seinem Leben also angekommen ist. Und das war wichtig, dass er also wirklich reif und bereit war, dahin zu gehen. Und der Paulus hat das erkannt. Ja. Ja, des Timotheus war Feuer und Flamme für Jesus. Ja. Das steht auch in 2. Korinther 5. Er ist für alle gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ja. Lebe ich meine ich oder lebe ich den Herrn? Ja, das hat er begriffen, das war seine Berufung. Ja, Jesus ins Zentrum meines Lebens, zum ersten Priorität in seinem Leben zu machen und sich ganz für seine Sachen zu setzen. Gestern Nacht habe ich gelesen, ich konnte nicht schlafen. Wisst ihr, was ich gelesen habe? Das Büchlein von Yoshi Frühstück. Kennt ihr den? Ja? Habt ihr den gelesen auch? Das ist beeindruckend. Ja? Der Yoshi, also da kann es also mal also wirklich an so einen Mensch erfreut, also mal also wie er gelebt hat, wie er sich bekehrt hat, wie er wirklich das auch in dem Tat umgesetzt hat. 40 Jahre lang war er im Dienst des Herrn für diese Zeltmission. Ja, der hat also mal also eine Berufung gehabt und ja, Jesus war das Zentrum seines Lebens. Steht geschrieben, glaube ich, also in einem Satz, ich meine, war schwierig, also nicht so einfach, ne? Der war 240 Tage pro Jahr außerhalb des Hauses. Ja, und er hat seine Familie mit seiner Frau und mit 3 Kindern. Das war mit Sicherheit nicht so einfach. Aber der hat das getan und seine Frau hat das getragen. Das ist so wie der Paulus trägt, der Timotheus und Epaphroditus, da nach Kolosser zu gehen. Ja. Ich würde lieber die bei mir haben. Aber ich denke an euch. Und das ist meine Erquickung, wenn ihr erquickt werdet. Und Der Yoshi war schon so ein Mensch, der Jesus in sein Leben hatte. Seine Priorität für seine Sache ganz sich eingesetzt hat. Kennt ihr das Lied von Theo Lehmann und Jörg Svoboda? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch sein gutes Ziel. Das ist ein schönes Lied. Ein Lied mit Worten, die also wirklich alles sagen. Dass wir wirklich, wenn wir also unseren Gedanken, unsere Pläne, unsere Ziele an Gott abgeben, dann sind wir nicht auf der Verliererseite. Ja. Und dieser Timotheus war bereit dazu. Er war bereit, seine Träume, seine Vorstellungen, seine Bequemlichkeit aufzugeben, um den Herrn zu dienen. Ja. Und vielleicht ist das also ein Vorbild für uns, für unserem Leben. Ja, dass wir nachdenken. Denn diese Berufung für Jesus ist nicht für uns selbst zu leben. Gilt ja nicht nur für Timotheus damals, auch gilt es auch für mich und auch für uns. Ja, vielleicht müssen wir uns wirklich nachdenken. Was kann ich also mal von diesen Wort leben, die wir gelesen haben über Timotheus? Was kann ich das konkret umsetzen in mein Leben? Ja, meine eigenen Träume. Ja, als ich gläubig wurde, da habe ich auch meine eigenen Träume, ne? Gehabt. Ich war lange Zeit also in Norddeutschland und da wollte ich unbedingt wieder zurück nach Frankreich, weil also habe ich Heimweh gehabt. Ich weiß nicht, ob der das kennt. Und wenn das jemand das anpackt, dann manchmal, das ist so schwer, so stark, dass man nicht anders denkt. Ja. Aber der Herr hat mir also wirklich, wirklich einen Strich unter die Rechnung gemacht. Und er hat mir gezeigt, nein, das war nicht, also was der Herr von mir wollte. Deshalb bin ich noch, nach 40 Jahren bin ich immer da in Deutschland. Ja, wer hat Priorität in meinem Leben? Aber wir wollen uns nicht ein schlechtes Gewissen geben. Ne? So, wir sind Menschen. Wir haben unsere Schwachheit, wir haben also unsere Stärke, wir haben unsere schwachen Punkte. Keiner von uns ist perfekt. Der Timotheus war auch nicht perfekt, also glaube ich nicht. Ich nicht und auch Timotheus war immer noch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja. Und das ist nur selbstverständlich, dass wir dann sofort das merken, was wir tun sollen. Dass wir uns nicht in erster Linie auf unserem eigenes Vorwärtskommen. Das ist selbstverständlich, dass wir also mal so da wirklich dafür sorgen, dass wir klarkommen, ja, dass wir vorwärts kommen und unser eigenes Wohl kümmern. Da wird nicht meine Nachbarn für mich kümmern, ne? Sondern muss ich selbst dafür sorgen. Aber welche Priorität ist das? Ja, aber es geht darum, dass wir vielleicht unsere Blickwinkel vielleicht also ändern, dass wir diese Blickwinkel korrigieren. Was ist zuerst und was kommt danach? Ja. Aber diese Feuer und Flamme kann man also wirklich da bieten und beten, dass der uns das schenkt. Ja. Und deshalb, also mal also, wenn wir in der stille Zeit früh aufstehen, nach dem Kaffee trinken oder vorher, dass wir wirklich dem Herrn bitten, ja, wie kann ich also mal also erkennen, was du von mir willst? Ja, Ja, Timotheus holt die Interesse Jesu, aber indem er sich die Bedürfnisse dem anderen kümmerte. Ja, das ist also der erste Anliegen, die der Timotheus hatte. Wir dienen Jesus, wenn wir uns um die anderen kümmern. Ich weiß nicht, ob die dann erinnern kann, einmal habe ich also zu Weihnachten die Geschichte von Pfarrer, wie heißt er nochmal, Martin, der von Tolstoi.
Ach so, das ist der Martin, Schuster.
Ja, der Schuster Martin, ja. Der wollte unbedingt also mal also einen Besuch von Jesus haben. Und hat gebetet, er war allein, es hat geschneit und er hat gewartet, dass Jesus kommt zu Besuch bei ihm zu Hause. Und plötzlich sah er also eine Straßenfege draußen in der Kälte und er sagt, kommt, du kriegst auch Tee und etwas zum Stärken und kannst du dann nachher weitermachen. Und dann hat er eine Mutter mit einem kleinen Kind, die gefroren hat. Und hat sie ja, was gegeben zum Essen, also etwas Gutes und so weiter, also viele Menschen. Und zum Schluss am Ende des Tages, ja, ich habe dich nicht gesehen. Wo warst du denn? Ich habe auf dich gewartet. Und er antwortete ihm, hast du nicht gesehen? Ich war da, als du der Straßenfeger da war. Ich war da, als diese Mutter mit dem kleinen Kind bei dir war, habe ich für dich gesorgt. Ja, das war der Timotheus. Ja, jeder von uns kann dem Mannen dienen, wir brauchen keine besondere Begabung dafür. Das müssen wir das im Herzen haben. Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten, andere zu unterstützen im Gebet. Man muss nicht nur finanziell, also im Gebet, im Gespräch, im einfachen Zuhören, in praktischer Hinsicht, alles was nötig sind, offene Augen für die Nöte der anderen. Dann wird unser Zeugnis für Jesus groß. Aber es war ein zweites Anliegen von Timotheus, nicht nur das, weil sonst würde das vielleicht nicht ausreichen. So wie wir also in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, die wir gelesen haben. Das zweite Anliegen war, von Timotheus Jesus bekannt zu machen. Das war seine tiefen Anliegen. Ja. Er hätte die Menschen geholfen, aber wirklich also Jesus außerhalb gelassen, dann wäre vielleicht das Werk vielleicht nur nicht vollständig, ne? Timotheus suchte die Interesse Jesus, indem er sich ganz für das Evangelium einsetzte. Das war auch sein Herzensanliegen. Ja, das Anliegen, den Menschen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass sie Vergebung brauchen und bei Jesus bekommen können. Ja. Ja. Und für uns wieder normal, also das im Leben zu bringen, was der Herr in seinem Wort sagt. Wir können Timotheus nachahmen, indem wir das Evangelium Gottes erzählen, trotz Widerstand, uns die geistliche Autorität Jesus unterzuordnen, dienen und lernen von ihm, beten für die Erlösung unserer Nachbarn, unserer Arbeitskollegen, unserer Familie. Ja. Aber ich sage euch, eines der Bedarf für diese zwei Gottesanliegen ist so groß, dass für jeden Einzelnen von uns wirklich etwas zu tun. Wir brauchen uns nicht auf die Füße zu treten, dass wir also gleich zwei oder drei Geschwister oft auf dem gleichen Mensch gehen. Es gibt so viele. Es ist so umfangreich, dass man also wirklich sich aussuchen, bei wem wir uns wirklich also, ja, dem Herrn bekannt machen kann. Keine Gefahr besteht, dass wir uns auf die Füße treten. Ja. Jeder kann seine Aufgabe finden, aber das sollte uns auch im Herzen sein. Ja. Ja, es steht also in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3, von euch ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Dieses, was wir lesen, was wir beten, wenn das in unserem Herz eingebrannt wird, dann wird das lebendig. Ja, eine starke Zeugnis von Timotheus, der wirklich bereit war, viel auf sich zu nehmen. Also, ja, nach Kolossea, das zu fahren, war also in dieser Zeit also nicht so einfach. Ne? Müssen wir das Meer, ich glaube, das ist Ägäische Meer, kreuzen und Richtung die Türkei. Aber der zweite Mitarbeiter, das war Epaphroditus. Wenig bekannt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt. Der Epaphroditus mit so einem Namen, also der war mit Sicherheit oder mit ganz bestimmt keine Jude, sondern eine Grieche, die also den Herrn gefunden hat. Ja. Aber vielleicht war er wenig bekannt von uns oder in der Schrift, aber der ist doch offensichtlich bei Gott sehr gut bekannt. Und das ist eigentlich viel wichtiger. Nicht, dass wir unseren Namen in, ich weiß nicht, also in den Berichten oder in Gemeindeblatt oder irgendwo, dass mein Name drauf ist. Was bringt das? Aber bei Gott, wenn mein Name eingebrannt ist, das ist wichtig. Ja, und das war also für die Epaphroditus ganz bestimmt der Fall. Aber der hat also drei Eigenschaften, die der Paulus nennt. Paulus nennt ihn Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Ja. Aber was uns auffällt zuerst, er ist zuerst Bruder. Ja. Was ist ein Bruder oder Schwester? Entschuldigung, also ich will also nicht, dass wir die Schwestern vergessen, aber Bruder oder Schwester. Ein Bruder hat die gleichen Eltern. Ja. Er genoss die gleiche Erziehung. Normalerweise ist das so. Ja. Und wird nicht von seinen Eltern vor dem anderen bevorzugt. Ja. Wenn das der Fall ist, dann wird der eine eifersüchtig. Ne? Und das ist mit Sicherheit nicht so gut. Ja. Ja, er wird auch gleichermaßen wie die anderen Geschwister geliebt. Also der Vater oder die Mutter, der unterscheidet nicht zwischen den und den und den, sondern er liebt die alle gleichermaßen, wenn wir Brüder sind. Ja, das ist schön. Ja, und Paulus hat nicht seine Stellung als Apostel und treuer Mitarbeiter Christi in Vordergrund gestellt, sondern sich auf eine Ebene mit Epaphroditus gestellt. Der Paulus, der war Apostel, könnt ihr euch das vorstellen, der war am Ende seines Dienstes, der hat viel für den Herrn gemacht, der war bekannt in vielen Gemeinden. Aber der hat gesagt, Epaphroditus, du bist mein Bruder. Das tut gut. Du bist also so wie ich. Ich hatte dich. Dir. Du bist mir also mal so wert, dass wir also zusammen also wirken können für den Herrn. Ja. Kennt ihr also die Stelle in Markus 3, 35? Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, ihr sind wir, also mal also in unserer Gemeinde, wenn wir tun, was der Herr möchte, dann sind wir Bruder und Schwester. Es gibt keine irgendwo eine Stellung höher als dem anderen, zumindest vor dem Herrn. Ja. Epaphroditus kam von Philippi nach Rom, Das ist also circa 1300 Kilometer mit den Gaben von Geschwistern aus Philippi für die Unterstützung von Paulus. Vielleicht können wir dann das lesen in Philipper 4, Vers 18. Ja, da steht da auch noch von Epaphroditus. Ich habe alles, aber alles erhalten, spricht Paulus, und aber Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Also da war der erste Auftrag von Epaphroditus von Kolossea, nach Rom zu fahren, 1300 Kilometer und Geld, oder ich weiß nicht, was er gebracht hat, aber zumindest für die Unterstützung von Paulus. Einen lieblichen Geruch. Ja, das war der Auftrag von Philippus, von Epaphroditus. Also die Gemeinde in Kolossa ahmt Epaphroditus also wirklich für würdig erhalten, diesen Dienst zu tun. Ja, vielleicht sollte jemand also von der Gemeinde hier also ausgesandt werden nach Ruanda und etwas bringen, was die Geschwister oder der Bruder unterstützt oder erfreut. Eine würdige Bruder, der das tut. Ja, und wenn er sagt, ich habe alles und aber Überfluss, ich bin völlig versorgt. Ja, also durch Epaphroditus war also wirklich also der Paulus gesegnet. Ja, ja, und der Einsatz, den Epaphroditus wagte, war nicht nur für Paulus eine Hilfe in schwerer Zeit. Er trug auch dazu bei, dass Gottes Herz erfreut wurde. Also nicht nur Paulus, sondern Gott. Das Kommen von Epaphroditus aus Philippi muss für Paulus ein sichtbarer Beweis des Wortes Jesu gewesen sein. Matthäus 6, 8. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Ja. Also ich bin sicher, dass der Paulus also nicht gefragt hat zu Kolosse. Opala, Entschuldigung. Dass er nicht also nach Kolosse angerufen hat und gesagt hat, also ich brauch Geld oder mir geht schlecht, bitte sorgt dafür. Nee, das hat er nicht gemacht. Aber der Herr hat es gewusst. Ja. Gott hat dafür gesorgt, dass die Philippe eine Verantwortung für Paulus, pardon, Entschuldigung, nicht Kolosse, sondern Philippi, das war komplett daneben, an ihre Verantwortung für Paulus erinnert wurden. Und in Epaphroditus den Mann fand, der mutig und entschlossen die Gabe nach Rom brachte. Also von Philippi nach Rom, nicht von Kolossea, sondern nach Philippi nach Rom. Ja. Ja. Gott sucht Menschen, die bereit sind, den Auftrag zu erfüllen. Ja. Sich für die Bedürfnisse seiner Kinder und der vielen Menschen in Not einzusetzen. Und dabei geht es nicht nur um finanzielle, ne, sondern auch um die persönliche Zuwendung und Teilnehmen, Trost, Ermutigung, schwierige Situationen. Ja. Oder von Eckenthal nach Ersbruck oder von Eckenthal nach, ich weiß nicht wohin, nach Hermreuth. Ja, es geht, es ist nicht so weit weg, aber der Weg ist da. Ja, und Gott sucht heute noch Menschen, die bereit sind. Ja. Aber Paulus auf dem Weg nach Rom, als er wirklich das erste Mal nach Rom ging, traf er Bruder auf dem Weg. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii, Forum und Tres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Also der Paulus war auf dem Weg nach Rom. Und dann kommt also mal da so Geschwister entgegen. Die treffen sich also in Appii Forum, also ich weiß nicht, das ist südlich von Rom. Und dann, als er sie gesehen hat, dankte er Gott und fasste Mut. Und ich bin sicher, also mal also, als der Epaphroditus kam von Philippi nach Rom zum Paulus, dann hat er also mit Sicherheit sich erfreut, und Mut gefasst. Ja. Ja, man kann sich vorstellen, also mal so was, was Paulus, der Epaphroditus, wirklich ein feiner Mensch. Aber das war der Bruder. Aber nun spricht Paulus von Epaphroditus als Mitarbeiter und Mitstreiter. Nachdem er also wirklich die Gabe gebracht hat, dann hat er mit Sicherheit eine Zeit lang also mit Paulus also gewirkt. War Mitarbeiter, Mitstreiter. Wenn man streitet, was macht man? Das ist ein Kampf, oder? Wann streitet wir? Streiten wir? Wenn man einen Gegenspieler hat? Ja. Also das war mit Sicherheit nicht einfach. Also zumindest in dieser Zeit. Ja, und darum spricht Paulus die uneingeschränkte Wertschätzung für den selbstlosen und unermüdlichen Einsatz des Epaphroditus aus. Es ist schön, wenn wirklich der Apostel, der wirklich einen beständigen, also mal also Lehrer und eine große, also mal Evangelist, der spricht von Epaphroditus, die wir wenig oder der wenig bekannt ist, aber ich meine, Bruder, das ist also eine Wertschätzung zu den Menschen, dass er wirklich da erfreut wurde. Ja, Anstrengungen hat er ihn nicht zurückgeschreckt, aber in schweren Zeiten stand er treu auf seinem Platz, der Epaphroditus, und bewies Ausdauer. Ja, so wie Mitarbeiter werden immer gebraucht. Ausdauer. Nicht sich nicht, wenn sind wir Mitstreiter und dann wir erleben etwas, eine Niederlage, das ist manchmal nicht so schön. Dann gehen wir auf. Ach, ich mach nicht mehr. Das reicht. Nein. Und das sagt der Herr, also in Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber weniger sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja. Der Herr braucht Mitarbeiter, der Herr braucht Mitstreiter, dass wir wirklich, bis er wiederkommt, also mal also gefunden werden, treu. Ja. Also Epaphroditus und Timotheus waren also wirklich also Menschen, die wirklich den Paulus erfreut haben. Und die waren beide viel, also in vielem ähnlich. Ne? Die brannten beides für Jesus. Ja. Aber es gibt noch eine Eigenschaft, die also der Epaphroditus hatte, seine Liebe zur Gemeinde, auch so wie der Paulus. Ja. Epaphroditus war unermüdlich, er wollte dienen, er wird krank. Das hat der Walter gelesen, so krank, dass er fast sterben müsste. Ja, in Rom, weit weg von zu Hause, von Philippi. Und jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm. Ja, der wurde gesund. Ja, die Einstellung zur Gemeinde, das ist etwas, was Epaphroditus und Timotheus auch wirklich kennzeichnen. Also Epaphroditus war in Sorge, weil er fürchtet, seine Gemeinde würde über seinen Tod in Trauer versinken. Ist das eine starke Liebe zu der Gemeinde? Eigentlich, wenn man sehr krank ist oder wenn man also schwer zu leben hat, man freut sich, dass die Geschwister für diejenige betet oder einstellt. Aber nee, nicht für seine eigene Not, sondern auch für die Gemeinde hat er Sorgen. Ja, kann man also in so einer Situation reagieren, wenn ich krank bin, dann genieße ich es, bemitleidet zu werden, oder? Oh, der arme Mensch, der ist krank, ich bin krank. Ja, aber wie wichtig ist uns die Gemeinde? Wie wichtig sind uns die Anliegen der Gemeinde, ihr Wohlergehen und ihr Vorankommen? Man weiß, dass so das Leben in einer Gemeinde ist nicht immer einfach. Ja. Die Gemeinde ist ein Ort, wo die unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen. Also erstmal geografisch und dann auch von anderen Gesichtspunkten. Und dann ist es nicht oft nicht einfach, die Einheit zu bewahren, wie Paulus sagt. Einheit bewahren in Jesus. Es kommt zu Missverständnissen und wir versagen aneinander. Man distanziert sich vielleicht und beginnt sein Leben mit anderen Dingen zu füllen. Ja, ich höre auf. Mir ist reicht. Ja. Und so schnell kann es passieren, dass wir vergessen, die Gemeinde zu lieben. Aber wir sind dafür berufen, die Gemeinde zu lieben. Warum? Das ist nicht meine Gemeinde, das ist die Gemeinde vom Herrn. Der hat die gegründet. Und daher, wo der Herr lebt, dann ist wirklich da, wo wir also zu Hause sind. Ja. Und wenn die Gemeinde in Sorge ist, dann vielleicht können wir dann in Sorge sein, wenn die Probleme auftreten, dass wir dafür beten, dass wir in die Mitgliederstunde kommen und sich nicht also mal also zu Hause bleiben, dass wir hören, was wir tun können. Ja. Ja, Epaphroditus hat uns vorgemacht. Kennt ihr also mal also die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung? Da steht also die Gemeinde in Thyatira. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ist das nicht schön? Dass wir das also mal also wirklich wissen. Mehr wir uns einsetzen, dass wirklich unseren letzten Werke mehr sind als die ersten. Und das ist auch für uns der Epaphroditus ein Zeugnis, wenn er sich sorgt für die Gemeinde. Was hat die Gemeinde bei uns für einen Stellenwert? Woran denken wir, wenn wir in unsere Gemeinde betrachten? Aber ihr wisst, also für Gott ist die Gemeinde die Braut Christi. Und für den Herrn ist die Gemeinde unglaublich wichtig. Ja, nicht nur für uns, sondern für ihn. Der Seneca, ein römischer Politiker zur Zeit von Paulus, hat einmal folgende Aussage gemacht. Die Menschen glauben den Augen mehr als den Ohren. Belehrungen sind ein langer Weg, Vorbilder ein kurzer, der schnell zum Ziel führt. Ja, das Wort in dein Leben zu bringen. Ja, ja, durch Epaphroditus bekommen wir Orientierung und ein Vorbild. Der ist vor uns gegangen, sind viele anderen. Das ist nur ein Beispiel. Ja, da kann man in der Kirchengeschichte vielleicht noch andere Beispiele finden. Aber er bringt das so, illustriert das in so in einer wunderbaren Art und Weise, was Gottes Gnade auch in uns vollbringen kann. Er kann. Muss nicht, er kann. Ja, dass wir zu Menschen werden, die für Jesus brennen und sich für die Geschwister und das Evangelium einsetzen. Dass wir darin wachsen, demütig zu sein und bereit sind, von Älteren zu lernen. Du bist mein Bruder. Ist das schön, wenn man jemand sagt, oder du bist meine Schwester. Auf gleichen Ebene. Und dass wir wie ein Epaphroditus zu Menschen werden, die ihre Gemeinde lieben und sich verbindlich zu ihr stellen. auch wenn die Zeiten schwer sind. Und auf diese Weise mehr und mehr selbe Vorbilder für die nächste Generation und Wegweiser für unsere Mitmenschen. Ja. Aber das ist also mal so das, das Wichtigste, so, wie wird, so wird unsere Gemeinde wachsen im Geist und in der Zahl. Ja, wenn wir das leben. Ja, ich möchte euch zum Schluss also einen Vers, der sehr passen würde, in Epheser Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15. Amen. Vielleicht können wir dann aufstehen und ich bete. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns gibst die richtigen Worte also im Herzen, dass wir annehmen, nicht von mir, sondern von dir. Und dass du uns hilfst und dass du uns begleitest, dass wir das in der Tat umsetzen können, mit Freude. Lass uns lieben wie die wie Schwestern und Brüdern, die dem alle anderen achten als sich selbst. Und schenk Gnade für unsere Gemeinde, die du gegründet hast, dass sie wachsen kann in Geist und in Zahlen, dass wir ein starkes Zeugnis auch hier in dieser Gegend geben können und dass wir alle miteinander Freude haben, am Werk des Herrn zu sein. Danke dafür, du bist der Herr und wir sind deine Werkzeuge. Amen.